Ich glaube, der Journalismus definiert sich halt am Ende des Tages auch sehr darüber, dass wir menschliche Kompetenz zugänglich machen, dass wir menschliche Arbeit machen und diese Arbeit unterscheidet uns von dem, was einfach ein Chatbot von einer Sekunde auf die andere raushaut. Wenn das aber nicht mehr unterscheidbar ist im Endprodukt, warum brauche ich dann den Journalismus eigentlich noch?
Hallo Gregor Schmalz-Ried.
Hallo, hier ist Holger.
Hi Holger.
Ich rufe an wegen KI im Journalismus, weil du machst für die ARD den KI-Podcast. Da dachte ich, ich frage mal bei dir nach, was hier gerade wieder los ist. Der thüringische Ministerpräsident Vogt hat Gastbeiträge von der KI schreiben lassen, inklusive nicht existenter Expertenzitate. Digitalminister Wildberger ist ähnlich aufgefallen mit KI-erzeugten Gastbeiträgen, auch mit der ein oder anderen Rede. Der Tagesspiegel hat sich von seinem langjährigen Kommentator Kastorf getrennt, nachdem aufgefallen war, dass er Texte von einer Maschine hat schreiben lassen. FAZ und Handelsblatt haben die Gastbeiträge von Vogt und Wildberger depubliziert. Was passiert hier gerade? Warum ist die Aufregung gerade derart groß? Habe ich irgendwas verpasst?
Ja, es ist eine gute Frage, weil, seien wir mal ehrlich, ich glaube, ich saß die letzten 2-3 Jahre auch schon öfter im Publikum bei irgendeiner Veranstaltung und habe eine Rede gehört, wo ich mir dachte, also die ist doch jetzt sicherlich KI-generiert. Und bisher schien das irgendwie niemanden zu stören. Und jetzt auf einmal geht dann die Flutwelle los und ein paar Namen werden darunter begraben.
Ja, aber was passiert da? Also warum ist das so? Also was diskutieren wir da gerade eigentlich?
Ich glaube, wir diskutieren schon ein Stück weit die Zukunft des Journalismus und die Zukunft des geschriebenen und gesprochenen Wortes. Also einerseits gibt es Beispiele in diesen Reden, die sind einfach nicht okay. Ja, also wenn beispielsweise in einer Rede jemand ein Zitat vorträgt, was diese zitierte Person nie gesagt hat, dann ist das nicht in Ordnung. Oder es gab beispielsweise auch vor kurzem in UK und USA den Fall, dass eine Rezension, ich glaube für einen Film oder ein Buch, offensichtlich plagiiert war von einer anderen Rezension des Guardian. Und die New York Times hat den Artikel dann auch natürlich zurückgenommen, weil sie festgestellt haben, okay, da hat offensichtlich einfach nur eine KI sich diesen Originaltext geschnappt und den leicht umgeschrieben. Jetzt sind das aber Sachen, die würden wir bei Menschen auch nicht gut finden. Also ein Mensch darf sich auch nicht einfach Zitate ausdenken oder einfach Text plagiieren. Aber ich glaube, es geht hier um mehr. Es geht nicht nur darum, dass jetzt sozusagen KI-generierte Fehler in diesen Texten aufgetaucht sind, sondern es geht um die Frage, darf man denn jetzt eigentlich mit KI schreiben? Ja, nein. Und da verhärten sich die Fronten gerade ziemlich schnell.
Du hast ja eben selber gesagt, du hättest schon so in manchem Vortrag gesessen, dass KI erstellt. Also ich hatte jetzt auch bei den Leuten, also jetzt Vogt, Kastorf, Wildberger, ich habe jetzt nie den Eindruck gehabt, dass deren vermeintliche KI-Texte irgendwie schlechter gewesen wären, als was diese Leute sonst so raushauen. Im Grunde ist das doch nichts anderes als das gute alte Ghostwriting und das gibt's doch seit es Writing gibt. Hat aber früher kaum jemand interessiert. Warum ist die Maschine jetzt der fragwürdigere Ghostwriter?
Ja, das ist schon eine spannende Frage, weil ich glaube auch, wenn Ghostwriting ist eine gute Analogie oder ich habe auch schon, wenn ich ehrlich bin, ziemlich gute Ideen von Freunden und Familie bekommen und die dann in meinen Texten weiterverarbeitet. Das hat in dem Sinne auch niemanden gestört. Ich glaube, der Journalismus definiert sich halt am Ende des Tages auch sehr darüber, dass wir menschliche Kompetenz zugänglich machen, dass wir menschliche Arbeit machen und diese Arbeit unterscheidet uns von dem, was einfach ein Chatbot von einer Sekunde auf die andere raushaut. Wenn das aber nicht mehr unterscheidbar ist im Endprodukt, wenn das Endprodukt sozusagen am Ende doch von einer KI geschrieben wird, warum brauche ich dann den Journalismus eigentlich noch? Warum brauche ich dann überhaupt noch eine persönliche Perspektive, wenn ich das einfach direkt vom Chatbot bekommen kann? Das ist, schätze ich, schon die Sorge, die da gerade viele damit verbinden. Ich würde aber dir bei einer Sache widersprechen, und zwar, ich glaube schon, dass manche dieser Texte nicht sehr gut waren. Also ich habe eine Stelle gesehen von dem Text über Klaus Wowereit von Mario Vogt. Die ist interessant, weil die so sehr KI-mäßig schlecht ist. Also da kommt dann 3-mal innerhalb von einem Absatz die Formulierung vor, etwas ist nicht das, es ist das. Ja? Er bat nicht um Verständnis, er stellte fest, das ist kein Makel, es ist Teil meiner Person und so weiter. Und das ist schon nicht sehr gut. Also das ist einfach kein guter Stil. Das würden wir auch einem Menschen ankreiden.
Macht eigentlich das Format einen Unterschied? Also wäre der maschinelle Ghostwriter bei einer Reportage fragwürdiger als bei einem Kommentar oder einer Nachricht?
Ich glaube, wo er am wenigsten angreifbar wäre, wäre natürlich bei, ich sag mal, allem, was Gebrauchstexte sind. Ja, die Diskussion hatten wir ja schon vor einer Weile, als es schon vor GPT um Roboterjournalismus ging, um automatisierte Börsennachrichten, um Live-Ticker und so weiter. Da war ja immer der Pitch und der gilt ja ehrlich gesagt immer noch. Ja gut, dann kann die KI ja viel schneller und auch in quantitativ höherer Schlagzahl mehr Artikel verfassen, mehr Inhalt verfassen. Und ich bekomme beispielsweise nicht erst ein paar Minuten oder ein paar Stunden nach dem Abpfiff des aktuellen WM-Spiels eine Analyse, sondern sofort. Und da könnte man sagen, das ist ja schon gut. Also das liefert mir ja einen Vorteil als Leser, den ich sonst nicht hätte. Aber bei einem Meinungsbeitrag oder tatsächlich auch bei einer Reportage müsste ich das anders sehen, weil die lese ich ja, um ein bisschen reingucken zu können in den Kopf des Autoren oder der Autorin. Und wenn die das einfach outsourcen an eine KI, warum muss ich mir dann die Mühe machen?
Aber ist das so? Also guckt man, will man in den Kopf des Autoren? Also ich gebe zu, ich gehöre zu den Leuten, denen Autorennamen weitestgehend egal sind. Ich weiß hinterher immer nicht, wer hat eigentlich den Artikel geschrieben, den ich da gerade gelesen habe. In mindestens 90%, wenn nicht noch mehr der Fälle. Wenn ich jetzt hingehe, ich recherchiere selbst, ich entwickle meine Thesen selbst. Ich lasse mir das aber von der Maschine kohärent formulieren. Habe ich dann den falschen Journalismus betrieben? Also ich persönlich hätte überhaupt kein Problem mit so einem Text, vermute ich.
Ja, wenn er, die Frage ist halt, ist er gut oder nicht? Ja, ist es ein guter Text am Ende des Tages? Wärst du, wenn du den liest, zufrieden damit?
Was ist denn ein guter Text überhaupt?
Da sind wir ja schon, ja. Also ich habe total viel Sympathie für deinen Standpunkt. Ich glaube auch, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch in 5 Jahren auf diese ganze Debatte zurückschauen und sagen werden, was haben wir denn damals diskutiert? Also es ist ja völlig aus der Zeit gefallen. Es gibt auch diese Geschichten, ja, wenn man sich die ersten paar Queen-Alben anguckt, da haben die immer noch draufgeschrieben. Übrigens, bei der Produktion dieser Alben haben wir keine Synthesizer benutzt. Okay. Das galt mal als so eine Art Gütesiegel. Und natürlich dann Jahre später, heute ist das vollkommen absurd, diese Vorstellung, dass nur weil ein Synthesizer benutzt wird, ist es ja nicht schlechte Musik. Ich habe da voll Sympathie dafür, dass das so kommt. Ich glaube aber schon, dass KI auch einfach eine Gleichförmigkeit oft erzeugt, die dann auch auf die Nerven geht. Also ich persönlich merke das schon auch bei vielen Texten, die ich so lese. Ich meine, ich habe sehr viel mit KI zu tun, ich schreibe sehr viel mit KI, ich arbeite sehr viel damit. Und dann bekommt man auch so einen Sinn für typischen KI-Stil. Und dazu gehört beispielsweise sowas wie das ist nicht das, es ist das. Oder es gehört dazu, dass die KI gerne sagt, dass sich etwas verschiebt. Ja? Das war auch in dem Wovereit-Zitat, da steht auch irgendwas drin, wie damit verschiebt sich die Debatte oder so. Oder besonders gern verschieben sich Dinge leise. Und sobald einem solche Marker immer wieder auffallen und man dann einen Text liest oder eine Rede hört oder einen von mir aus auch Social-Media-Post entdeckt, der offensichtlich in so einem Stil abgefasst ist, dann in meinem Kopf werte ich den sofort ab. Das hat was Billiges, das hat dann irgendwas ein bisschen, ja, Schludriges auch. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich einen Text lese, wo mal ein Semikolon drin ist, weil ich habe noch nie ChatGPT ein Semikolon machen sehen und weiß, aha, da hat sich jetzt jemand hingesetzt und wollte dieses Semikolon wirklich drin haben in dem Text.
Das ist jetzt dein Problem und das ist mein Problem. Aber ist das auch das Problem des Publikums? Weil einer der Jobs des Journalismus ist, sich ans Publikum zu verkaufen. Und wenn die Leute sowas gerne lesen, diese Gleichförmigkeit, diese nervende Gleichförmigkeit, die du gesagt hast, also die schlechten Texte, hat der Journalismus dann nicht vielleicht trotzdem seinen Job gemacht?
Da gibt es zwei Antworten drauf. Also es gibt immer wieder Studien, die zeigen, dass wenn man Leute fragt, wie finden sie es, wenn ihr Text KI-generiert ist, den sie da lesen, oder auch finden sie, dass KI-generierte Texte gekennzeichnet werden sollten, dann sagen Leute immer ja. Und wenn man denen dann ein Gedicht zeigt oder einen Text oder auch ein Bild und dann schreibt man drunter, das ist übrigens KI generiert, dann finden Leute das schlechter. Und zwar ganz egal, ob es wirklich die KI generiert hat oder nicht. Also auch menschliche Kunstwerke, menschliche Texte werden auf einmal weniger gut gefunden, wenn wir drunter schreiben, das ist von der KI. Finde ich auch irgendwie ganz nett so. Also ich finde, wir Menschen können uns da auch mal ein bisschen Arroganz erlauben vielleicht. Das ist die eine Antwort. Die andere Antwort ist halt die, was passiert, wenn diese Kategorien gar keinen Sinn mehr machen? Weil, okay, gut, dann sage ich, ich möchte vielleicht keinen zu 100% KI-generierten Text. Aber was ist mit einem Text, wo ich nochmal eine KI drüber laufen lasse, die ein paar der Formulierungen ein bisschen sauberer macht? Oder, okay, dann sage ich, gut, jetzt habe ich ein paar Formulierungen sauber gemacht, jetzt lasse ich vielleicht die Stelle nochmal ein bisschen umschreiben, weil die war vorher ein bisschen konfus und jetzt wird sie klarer. Und so kann man das ja Schritt für Schritt weiter treiben. Und dann irgendwann am Ende hat man einen Text, der quasi komplett aus der KI kommt. Wo ist sozusagen die Schwelle? Das ist auch eine Frage, da hat der AI Act, der ja die Kennzeichnung von KI...
Schiefe Bahn, die du beschreibst.
Ja, also der AI Act verlangt Kennzeichnung von Inhalten, aber er hat nicht wirklich eine Antwort auf diese Frage. Wo beginnt denn eigentlich die menschliche Schöpfungshöhe und wo hört sie auf? Ist natürlich eine Debatte, die wir bei den Plagiaten auch schon immer so geführt haben und wo wir uns vielleicht einfach damit abfinden müssen, dass es keine klare Grenze gibt.
Es heißt ja auch gerne, am Ende würde ja immer ein Mensch entscheiden. Ne? Also selbst wenn die KI den Text schreibt, da guckt ja immer noch mal ein Mensch drüber, ob das in Ordnung ist, ob das plausibel ist, ob das, also größere Medien leisten sich ja dann auch tatsächlich Archive, so berühmt die Dokumentation beim Spiegel zum Beispiel. Woher weiß aber dieser Mensch, dass er einen guten Text vor sich hat, wenn er immer nur KI-Texte vorgelegt bekommt? Ich bleibe auf deiner schiefen Bahn, merkst du.
Da sind wir, glaube ich, auch bei der ganz großen Frage, was ist eigentlich mit dem Nachwuchs? Ja, also wenn wir die Leute in Zukunft gar nicht mehr Texte schreiben lassen, weil die das einfach selber, weil die das einfach der KI geben, lernen die dann überhaupt, was einen guten Text ausmacht? Ich habe da, glaube ich, keine Antwort drauf auf diese Frage aktuell. Ich glaube, dass es da sehr hilft, wenn man tatsächlich gute Texte liest. Und bislang ist es so, dass die KI nicht wirklich, wirklich gute Texte produziert. Also das Beste, was ich so gelesen habe in den letzten Jahren, das ist immer noch sehr menschlich. Und das, was die KI halt gut kann, das sind Gebrauchstexte, sag ich mal. Also in kürzester Zeit auf engem Raum die wichtigsten Informationen zusammenfassen, das kann die KI fantastisch. Das kann die ehrlich gesagt besser als der Mensch, weil sie es auch noch viel schneller macht und für viel größere Datenmengen und so weiter. Aber was Interessantes schreiben, Perspektive aufmachen und so weiter, da braucht es immer noch den menschlichen Input. Das habe ich, ist zumindest meine Erfahrung aus den letzten Jahren.
Immerhin hat der türkische Ministerpräsident einen Gastbeitrag in die FAZ bekommen, inklusive Expertenzitaten, die die Maschine da rein halluziniert hatte. Kann es sein, dass die doch gut genug sind? Zumindest für so Meinungsstücke? Döpfner, der Chef, der Axel Springer-Chef, hat angeblich, also behauptet er, ich weiß nicht, ob es wahr ist, behauptet er, dass er innerhalb von Sekunden einen kompletten Meinungsbeitrag zum Thema die FAZ hat Text von Vogt depubliziert, geschrieben hätte. Und er liest sich halt wie ein Döpfner-Text, ne?
Ich habe den gelesen, den Text, ich fand den nicht schlecht eigentlich. Also er meinte, unten steht dann ja drin, dass das quasi einfach nur generiert worden sei mit dem Prompt, gib mir mal bitte eine Replik, die diesen ersten Text komplett entkräftet. Und ich finde den Job...
Fulminant, genau,
ja. Also ich finde, den Job macht der Text ganz gut, ja. Also da sind wir wieder im Bereich Gebrauchstext. Also ein Text, der einfach eine Funktion erfüllt. Von mir aus, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir am Ende des Tages nur Gebrauchstexte haben wollen, weil die kriegen wir ehrlich gesagt auch selber von der KI. Wenn ich die besten Argumente möchte, warum es in Ordnung ist, KI im Journalismus einzusetzen, dann kann ich ja auch einfach selbst ChatGPT oder Claude fragen und er erzählt mir das Gleiche. Warum muss ich dann noch auf die Website der Welt gehen und mir den Text dadurch lesen? Das macht ja keinen Sinn.
Es geht ja um die Frage der menschlichen Autorschaft. Du hast eben selber gesagt, eventuell lautet die Frage, warum brauche ich überhaupt menschlichen Journalismus? Weigern wir uns, diese Frage zu diskutieren? Vielleicht ist Journalismus ja wirklich eine Leistung, die nicht von Menschen erbracht werden muss, weil der hat ja angenehm feste Kriterien auch und die lassen sich gut algorithmisieren. Aktualität, Nähe und so weiter.
Ja, also wenn jemand gefährdet ist, dann ist es aber wahrscheinlich tatsächlich der Kolumnist, interessanterweise. Also rein so vom Endprodukt her. Ich glaube, mit Leuten reden, ja, vor Ort sein, irgendwo Eindrücke sammeln, das ist ja was, das kann die KI schlecht. Die kann sich vielleicht ausdenken, wie das da war, aber das will ich da nun wirklich nicht lesen. Und ich könnte mir schon eine Zukunft vorstellen und ehrlich gesagt auch nicht in weit entfernter Zukunft, weil technisch geht das ja schon alles. Und man sagt, okay, dann schicken wir mal die jungen Nachwuchsleute, anstatt dass wir die den ganzen Tag SEO machen lassen oder irgendwelches Community-Management, wir schicken die auf mehr Events, wir schicken die mehr zu den Leuten, wir lassen die mehr reden und auf dem Rückweg, ja, in der U-Bahn oder von mir aus auch zu Fuß oder wo auch immer man da gerade ist, diktieren die einfach ihre ganzen Gedanken in die Maschine. Dann sagen die, also ich war da, das fand ich interessant, ich habe noch dieses Interview geführt, da fand ich besonders interessant die Stelle, in der Bürgermeister das und das gesagt hat. Und dann schmeißt man die ganzen O-Töne mit rein, vielleicht die Bilder, die man da aufgenommen hat und lässt die KI am Ende ein fertiges Produkt bauen. Und natürlich nicht nur ein fertiges Produkt, sondern eins, was in vielen verschiedenen Medienformen konfektioniert werden kann. Also als Kurzpodcast zum Anhören, vielleicht auch zum Anschauen, als Artikel, als langer Artikel und so weiter. Und wenn da so viel Input drin ist, weil die Person ja da war und weil die Person auch ihre eigenen Gedanken mit reingebracht hat, über was sie denn wirklich spannend fand an diesem Termin, das finde ich, glaube ich, ganz cool. Also ich fände es dann nicht schlecht, dass ich auch so eine Reportage vielleicht lesen kann, wenn ich gerade im Auto bin und nur was zuhören kann, dass ich dann eben die akustische Version davon kriege und so weiter. Das fände ich eigentlich gar nicht schlecht.
Birgt natürlich die Gefahr, dass die Redaktionen dann noch stärker ausgedünnt werden, ne? Weil soll mir mal niemand erzählen, dass wenn die Maschine die meiste Arbeit macht, ich dann nicht direkt ein paar Leute nicht mehr weiter beschäftige.
Oder wir können halt mehr damit machen. Also wir können ja auf einmal, weil wir mehr Leute für diese Aufgaben abstellen können, auch Geschichten covern, die sich sonst vielleicht nicht gelohnt hätten, weil man gesagt hätte, warum soll ich die Person da hinführen? Ich glaube, die Frage, wie viele Leute brauchen wir, hat eigentlich wenig mit dem Job selber zu tun oder dem, was man den Tag über macht, sondern eher mit der Nachfrage. Also das ist eher eine wirtschaftliche Frage von, wie viel Geld nimmt man ein und wie viele Leute kann man damit bezahlen. Die Geschichte, dass Technologie Aufgaben übernimmt, die früher Menschen gemacht haben und dass wir uns dann Sorgen gemacht haben, dass insgesamt weniger Leute eingestellt werden, das ist so alt wie die Geschichte der Technologie selbst und es hat sich ehrlicherweise bislang nie bewahrheitet. Also wenn man einem Buchhalter oder einem Steuerberater von vor 50 Jahren gezeigt hätte, was die Leute heute zur Verfügung haben, um damit zu arbeiten, der hätte gesagt, ja, dann muss ich ja nur noch 20 Minuten am Tag arbeiten und den Rest macht die Maschine. Tatsächlich haben Buchhalter und Steuerberater mehr zu tun als je zuvor. Also ich glaube, es ist eher eine Frage der Nachfrage sozusagen. Wie viel Inhalt verlangt der Markt und was ist er bereit dafür zu bezahlen oder sich anderweitig dafür monetarisieren?
Das klingt mir jetzt insgesamt so, als würdest du die Frage nach der Autorschaft gar nicht so dramatisch finden.
Also es gibt natürlich eine ganz juristische Frage dabei, nämlich nach Urheberrecht und so weiter. Da bin ich jetzt aber leider nicht der Nummer 1 Experte dafür. Ich glaube, diese Schöpfungshöhe, wo die liegt, die liegt bei jeder Person anders. Offensichtlich hat man bei Queen, der Band, in den 70er Jahren gesagt, wer einen Synthesizer drückt, der schummelt. Und der ist nicht wirklich der Urheber von diesem Sound. Und dann irgendwann haben wir uns geeinigt, vielleicht sind wir doch eigentlich ganz okay damit, dass man den Synthesizer drückt, weil es drückt ja immer noch ein Mensch die Taste. Und so eine ähnliche Diskussion führen wir gerade, ja. Also wir führen halt gerade die Diskussion, reicht denn ein Prompt, und sei es ein sehr ausführlicher, sehr persönlicher, sehr detaillierter Prompt, um als Urheber eines Texts zu gelten. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so ist, ja. Ich kann ja auch Fotograf sein und ein Foto ist wirklich meins, mein Werk, obwohl ich eigentlich nichts anderes gemacht habe, als was zu fotografieren, was schon da ist. Trotzdem ist da ja eine Schöpfungshöhe dabei. Andere Leute sehen das anscheinend ein bisschen kritischer. Es gibt Leute, die wären da vorsichtiger. Und natürlich ist es, glaube ich, auch innerhalb der Medienbranche und innerhalb einzelner Medienhäuser ganz gut, wenn man sich darauf einigt, wo man persönlich oder als Unternehmen diese Grenze zieht. Aber am Ende zieht diese Grenze wahrscheinlich das Publikum. Und ich persönlich bin, glaube ich, ganz okay damit, wenn ich zumindest bei textbasierten Sachen auch mal ab und zu was von der KI lese, solange es halt nicht schlecht ist. Ja, solange da nicht die ganze Zeit, das ist nicht das, es ist das drinsteht.
Man gibt ja seinem Medium, bei Politikern ist es natürlich noch wesentlich stärker, man gibt ja einen Vertrauensvorschuss. Und wenn der natürlich öfters mal unterlaufen wird durch schlecht gestaltete Texte oder schlecht gestaltete Beiträge durch eine Maschine, dann wirkt sich das ja auch wieder finanziell aus, letztendlich für
die Medien. Ja, interessanterweise, bei den Politikern weiß ich es wiederum nicht, weil also ich weiß jetzt nicht, ob die Politiker der Bundesrepublik in den letzten Jahrzehnten durch besonders geschliffene und faszinierende Reden aufgefallen sind, sondern das scheint mir schon eher in Richtung Gebrauchstext zu gehen.
Aber ich konnte mir bisher immer sicher sein, dass der Mist, den sie reden, auf ihrem eigenen Mist gewachsen ist.
Naja, oder dem Mist des Redenschreibers wahrscheinlich in den allermeisten
oder
Fällen.
Oder eben das, ja.
Würde ich mir keine allzu großen Illusionen machen. Ich schätze halt, die Rede unterscheidet sich nochmal ein bisschen dadurch, dass sie ja ein mündliches Medium ist. Und ich glaube, da würde ich und sicherlich auch die meisten Leute nochmal eine größere Hürde davor setzen. Also ich würde eher einen KI-generierten Text von jemandem lesen, glaube ich, als einer komplett KI-generierten Stimme von jemandem zuhören. Das ist vielleicht auch wieder eine persönliche Einschätzung. Und ich meine, ich bin ja auch Podcaster, also vielleicht bin ich da befangen in dieser Frage. Aber die Stimme ist insbesondere der Dialog, ja, wie wir den jetzt gerade führen, die lebt ja auch von der Reibung, die lebt von dem, was im Moment passiert, mit dem man vielleicht nicht rechnet. Das lässt sich entweder nicht faken oder wenn man es faked, dann ist es so artifiziell, so gezwungen, so unnatürlich, dass man da gar keinen Bock drauf hat.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über Autorschaft und du sagtest ja, in ein paar Jahren werden wir wahrscheinlich auf diese Zeit jetzt zurückblicken und die Köpfe schütteln, wie wir auf alte Queen-Platten gucken. Während wir diese Frage diskutieren und sie möglicherweise längst beantwortet ist oder vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass man sie diskutieren müsste, welche KI-Fragen bleiben denn da eigentlich liegen? Worüber würden wir viel besser mal diskutieren?
Also letzte Woche, die andere große KI-Story war ja, dass die USA den Zugang zu Claude Fable 5, dem neuen Modell von Anthropic, für alle Nicht-Amerikaner verboten haben. Was dazu geführt hat, dass Anthropic einfach das Modell für die ganze Welt ausgeschaltet hat, weil das aktuell nicht wirklich möglich ist, das voneinander abzukoppeln. Das ist in meinen Augen tatsächlich eine interessantere Frage. Also mit KI haben wir eine sehr wertvolle und sehr mächtige neue Technologie, die natürlich auch eine wesentliche Rolle spielen wird für allerlei Unternehmen in der Medienbranche, aber auch außerhalb davon. Wenn wir auf einmal abhängig sind davon, dass jemand anderes für die für uns baut, und dann entweder kriegen wir die gar nicht mehr oder wir kriegen vielleicht sogar irgendwann eine KI, ja, wir wissen, was alles passieren kann, die von vornherein mit einem kleinen politischen Programm versehen ist, mit einer Agenda, dann würde ich mir ganz gewaltige Sorgen darüber machen, wenn jemand was mit KI schreibt.
Du meinst Grok?
Ja, Grok ist, glaube ich, so das prominente Beispiel dafür. Ist ja immer ganz sympathisch, dass auch Elon Musks KI sich immer nicht so ganz an Elon Musk hält. Also man kriegt die schon ganz gut dazu, dass sie eine eigene Meinung entwickelt. Aber das kann natürlich alles passieren. Das wird alles passieren. Die gleichen Diskussionen, die wir über Social Media geführt haben, über Suchmaschinen, über das gesamte Internet, die werden uns bei KI wahrscheinlich nochmal potenziert verfolgen. Und das finde ich eigentlich die spannendere Frage. Nicht einfach nur, ist da jetzt KI drin, ja oder nein? Weil, mein Gott, am Ende wird überall ein bisschen KI drin sein, glaube ich. Aber was für eine KI und wie sorgen wir dafür, dass, wenn wir diese KI so tief integriert haben in unsere Arbeit, was kommen wird und was auch ein bisschen kommen muss, würde ich sagen, wie sorgen wir dafür, dass wir weiterhin die Kontrolle und das Vertrauen in diese Systeme bekommen, insbesondere hier in Europa?
Warum muss diese tiefe Integration kommen in unserer Arbeit jetzt?
Die muss, glaube ich, kommen, weil das letztlich die Produktivitätsgeschichte ist der nächsten Jahre und Jahrzehnte. Also natürlich muss das nicht kommen im gleichen Sinne, in dem ich heute immer noch auf einem Notizblock Notizen machen kann und wie die drei Fragezeichen Kassetten auf alten Tonbändern aufnehmen kann. Ja, ich muss auch nicht digital arbeiten, aber das wird mittelfristig ein sehr wesentlicher Teil unserer Arbeitsweise sein. Wir werden nicht mehr reden über KI. Wir werden nicht sagen, ich habe was mit KI gemacht. Wir werden einfach nur sagen, ich habe halt das gemacht, was ich gemacht habe. Genauso wie wir uns heute nicht hinsetzen und sagen, so, ich benutze jetzt die Tastatur und die Maus, sondern ich mache halt einfach, was ich machen möchte. Ja? Ich schreibe eine E-Mail, ich recherchiere zu einem Thema. KI wird ein völlig selbstverständlicher Teil davon sein und das, sich dem zu verschließen, ist vielleicht das allergrößte Risiko. Insbesondere, weil da aber natürlich dazugehört, im richtigen Moment auch zu wissen, wann man etwas eben nicht auf die Art und Weise löst. Also man ist ja auch nicht ein besserer Internetnutzer, indem man jemandem eine WhatsApp-Nachricht schreibt, der einen Meter entfernt sitzt. So, sondern in dem Moment weiß ich ja, es ist wahrscheinlich besser, ich frage den jetzt persönlich. Und bei KI gibt es die gleichen Fragen, es gibt die gleichen Aufgaben, bei denen es vermutlich besser ist, die analoge Lösung zu wählen. Wir wissen nur noch nicht 100%, welche das sein werden.
Gregor Schmalzried, vielen Dank.
Sehr gern.
Holger ruft an ist ein Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt's sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit. Und hier noch ein Tipp zum Weiterhören. In der aktuellen Ausgabe von Nice und Nötig ist Ellen Heinrichs zu Gast bei Annika Schneider. Die Leiterin des Bonn-Institut hat das Spiel Eine Stunde Reden entwickelt. Dabei können Menschen mit ganz verschiedenen Perspektiven ins Gespräch kommen und JournalistInnen können üben, einfach mal zuzuhören.
Von vielen Menschen werden Journalistinnen und Journalisten wahrgenommen als Leute, die mal kurz auftauchen, die Löcher in den Bauch fragen, vielleicht sich nicht mal vorgestellt haben vorher. Und dann wieder abdüsen und wer weiß was mit dem machen, was du denen gesagt hast. Das führt bei vielen Menschen nicht gerade zu einem steigenden Medienvertrauen. Wir haben zwar in Deutschland noch ein relativ gutes Medienvertrauen, von ungefähr die Hälfte der Gesellschaft vertraut uns, aber viele vertrauen uns halt auch nicht mehr. Und dieses Spiel, und deswegen wird es halt auch unter anderem von der dpa empfohlen, das soll eben auch dazu beitragen, Vertrauen wiederherzustellen oder überhaupt jemals herzustellen in die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten, in Medienmarken auch vielleicht, die diese Spiele dann bei sich zu Hause ausrichten.
Nice und nötig findet ihr, wo ihr eure Podcasts findet.